Herzlich willkommen bei Alles außer Toplisten, dem brettspieligsten Brettspiel-Podcast diesseits und jenseits des Äthers. Wer hat sich eigentlich diesen beschissenen, Titel ausgedacht? Egal, wir machen trotzdem weiter. Mit mir, JD, und ich bin nicht alleine, neben mir sitzt der
von Allergien und Heuschnupfen geplagte Olli aus dem Saarland. Hallo, herzliche Grüße aus dem Frühling und aus dem Pollenflug. Hey JD, wie geht's dir?
Olli, mir geht's hervorragend. Ich habe dir das Wochenende sehr genossen. Es war endlich mal zweistellige Temperaturen mit einer 2 vorne dran. Und ich habe das Wochenende im Garten verbracht. Und danach bin ich immer so voller Energie.
Krass, oder? Am Donnerstag bin ich noch mit der Sitzheizung auf 3 durch die Gegend gefahren und einem dicken Hoodie und einer Jacke oben drüber. Und am Samstag war ich mit kurzen Hosen im Garten und habe den Grill angeworfen und hab geschwenkt, wie man das so im Saarland macht.
Geschwenkt. Stimmt, es gab 3 Arten von Schwenken, ne? Nee, oder mehrere Arten von Schwenken. Das weiß ich noch von den...
Genau, der saarländische 3-Schritt. Der Schwenker steht am Schwenker und schwenkt Schwenker. Also ein Wort für alles das, was rund um den Grill, mit dem Fleisch, auf dem Grill, in einer ellipsenhaften Kreisbewegung rund um den Grill passiert, ist im Saarland der Schwenker. Macht's einfach, ist immer lecker. Aber ich glaube, wir verzetteln uns gerade, oder?
Nur so ein bisschen, aber ich finde auch mal schön, wenn die anderen Leute hören, was wir so am Wochenende machen. Wir sind heute natürlich nicht alleine da. Mit uns von der Partie ist, ich könnte jetzt ganz viel über ihn erzählen, aber es kann am besten selber machen. Wer bist du eigentlich?
Ja, moin zusammen. Ich bin André, bin Lehrer aus der Krummhörn und vor 2 Jahren ist mir JD über den Weg gelaufen. Und seitdem bin ich auch hier in Aurich und Umgegend in ein paar Brettspielgruppen reingekommen. Richtig cool. Bin Lehrer in der Gesamtschule, vor 7 Jahren hier mit Kind und Kegel hochgekommen. Ja, und bin soweit ganz glücklich und habe jetzt auch endlich mal ein bisschen Zeit, hier mein Hobby mit dem Brettspielen auszuleben.
Ja, André, erstmal herzlichen Glückwunsch, dass du die Begegnung mit JD überlebt hast. Normalerweise, wenn Leute zum ersten Mal auf JD treffen, dann ziehen sie sich erstmal 2 Jahre zurück und trauen sich nicht mehr auf die Straße. Aber dir scheint das gar nichts ausgemacht zu haben. Wie oft spielt ihr denn zusammen, ihr beiden?
Tatsächlich, wir selber gar nicht so. Aber ab und zu laufen wir uns mal über den Weg. Und ja, ab und an, alle 2 Monate mal oder sowas in der Art, sehen wir uns dann doch.
Genau, das ist ein guter Schnitt und wir haben immer noch vor, Terraforming Mars zu spielen gemeinsam. Das steht auch noch aus. Man muss allerdings wissen, die Krummhörn und Aurich sind ein bisschen weit voneinander entfernt. Also es klingt alles sehr nah bei. Aber du, wie lange bist du jetzt mit dem Auto gefahren, André?
Ja, eine halbe Stunde.
Siehst du, das ist für Ostfriesland-Verhältnisse schon weit. Naja,
nicht wirklich, schon weit, ja.
Aber schon weit, ja. Viel Landstraße dabei. Viel Schönes dabei, wie immer so schön. Ja, André, magst du mir schon über das erzählen, wie du zum Spielen gekommen bist?
Ja, klar. Also ich bin schon sehr viel in Kindheit mit Spielen in Berührung gekommen. Von meiner Oma, Opa, da liefen dann immer Guard und Doppelkopf und viele andere Dinge. Mit meiner anderen Oma habe ich Mau Mau gespielt, so vom Einschlafen am Bett. Das war eine richtig schöne Kindheitserinnerung, die ich immer noch in mir trage. Und dann kamen so ein paar andere Sachen. Huddle verpflichtet, Bluff, Risiko. Auch HeroQuest und ziemlich umgehauen hat uns damals. Also mein Vater hat dann viel mit uns gespielt, mit mir und meinem Bruder, die Siedler von Catan. Ja, und danach war wieder eine relative Pause sogar. Also Catan haben wir echt drauf und runter gespielt. Und dann bin ich wieder so 2013 wieder reingekommen und habe gemerkt, hey, 20 Jahre später, auf einmal gibt's tausende Spiele, die kenne ich alle gar nicht. Und ja, habe mir nach und nach alles wieder so angeguckt und hat richtig Spaß dabei.
Ja, sehr cool. Und du verbindest ja aber auch deine Passion, deine Leidenschaft mit dem Beruf. Wie genau machst du das?
Genau. Jetzt so als Lehrer nach ein paar Jahren im Beruf habe ich doch so ein bisschen Routine aufgebaut, dass das normale Alltagsgeschäft ganz gut läuft, sage ich mal. Und habe jetzt mir auch für dieses Jahr vorgenommen so 2 Projekte. Das eine ist, dass ich bei uns im Kollegium eine Brettspielrunde gegründet habe, die so einmal im Monat stattfindet. Die wird auch immer besser angenommen. Nächste Termin steht auch schon wieder in der April fest. Und das zweite ist, wir werden eine offene Ganztagsschule jetzt im Sommer, so dass ich endlich auch mal eine Brettspiel-AG anbieten kann. Ich habe schon mal so ein bisschen vorgefühlt. Ja, ich weiß auch, dass dass ich da auch ein bisschen Durchhaltevermögen brauche, dass es bestimmt nicht alles sofort gut klappt. Aber habe auch schon Ideen und habe auch schon über unsere Schulsozialarbeit, die haben schon neue Spiele gekauft, dass wir gute Spiele da haben und die ich auch mit für die AG nachher verwenden kann. Und ja, da freue ich mich schon richtig drauf.
Mhm. Wie viel Zuspruch findet das an eurer Schule?
Das muss ich halt sehen, weil das ja das allererste Jahr sein wird, dass es in dieser Form angeboten wird. Mhm. Und ja, danach wird es sicherlich so ein Flyer, so ein Angebot geben, wo die Schüler das dann wählen können. Da muss ich halt gucken, wie viele da Lust drauf haben. Ich kenne aber schon ein paar, mit denen habe ich schon gesprochen, die haben da Lust drauf. Und auch ein paar Jungs, die habe ich schon auf Spieletreffs in Lea oder in Aurich gesehen. Und also ein paar werde ich da schon zusammenkriegen.
Ja, sehr cool. Spieletreffs, da sagst du was. Du bist ja auf verschiedenen Spieletreffs unterwegs. Hast du einen ganz speziellen, wo du sagst, da müsst ihr unbedingt mal hingehen, weil wir bieten ja auch an, dass die Spieletreffs sich quasi einmal bewerben können. Was ist für das Spieletreff, wo du sagst, da gehst du gerne hin?
Also ich war jetzt vor 2 Wochenenden in Braunschweig, bei Braunschweig spielt. In Braunschweig natürlich, weil ich da noch Freunde habe, mit denen habe ich mich getroffen. Das ist aber schon ein bisschen größer. Die hatten diesmal so 1000 Besucher. Das war cool. Und natürlich habe ich auch mit hier in Aurich unterstützt bei Spillmore als Erklärer letztes Jahr im November. Und ja, hey, da könnt ihr gerne vorbeikommen.
Genau, Spillmore findet dieses Jahr übrigens am 24. November statt.
Ja, und das ist auch für euch noch einmal die Gelegenheit bei unserer Aktion Mach mal Werbung für euren Brettspieltreff, für eure Brettspielaktionen des Herzens ein bisschen Werbung zu machen. Und wir geben euch die Bühne, die ihr braucht. André, wir haben uns ja schon abgeglichen über unsere Fächer. Du hast gesagt, du unterrichtest so ein bisschen die Nerd-Fächer, nämlich Mathematik und Informatik. Mhm. Stell dir mal vor, es gäbe Brettspielfächer in deiner Schule. Was würdest du da am liebsten unterrichten?
Boah.
Ich mach's dir mal leichter, kannst du ein bisschen nachdenken. Also ich würde wahrscheinlich so ein bisschen Social Deduction unterrichten, um Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit zu geben, so ein bisschen abstrahierendes Denken einzusetzen und vielleicht Annahmen zu machen. Und ich würde auf jeden Fall in der Schule etwas wie Ressourcenmanagement unterrichten.
Also ich würde darauf sehen, dass wir was hinkriegen, wo die sozialen Komponenten auch im Vordergrund stehen, ne? Wo man auch mal was aushalten muss, vielleicht ein bisschen, dass man vielleicht was verliert und trotzdem das aushält oder dass mal ein bisschen Pech passiert. Natürlich muss irgendwie das wieder ausgeglichen werden, dass auch gute Sachen passieren. Also ein bisschen Frustrationstoleranz in gescheiten Dosen wäre für die Kinder ganz gut. Und ich fände aber auch was total Kreatives toll. Das passt viel in Informatik rein, wo die Kinder selber gestalten können. Und nämlich, dass die auch selber ein Spiel gestalten können oder auch an den Regeln arbeiten. Also auch so ein bisschen Entwicklung, dass sie selber was hinkriegen und sagen, hey, cool, das habe ich gemacht. Da hätte ich auch Bock drauf, ja.
Die nächste Frage geht jetzt erstmal an uns drei und sie kommt von Chris, den ihr bei Instagram vielleicht besser kennt unter seinem Pseudonym It's a Wonderful Board Game. Und er fragt uns, wie sehr wir drei so bling-bling in einem Brettspiel mögen und ob wir lieber Geld ausgeben, um ein weiteres Spiel zu kaufen oder ein vorhandenes Spiel aufzuhübschen. JD, wie ist das bei dir? Bling-bling, ein neues Spiel? Oder richtig Geld reinstecken, um das alte Spiel schöner zu machen?
Boah, das ist aber eine schwierige Frage. Da kennt man übrigens gute Fragen, dass man sie nicht leicht beantworten kann. Also ich stehe ja schon auf Bling-Bling beim Spiel. Das wäre ja gelogen, wenn es nicht so wäre. Ich stehe schon auf Metallmünzen. Also jedes Spiel ist besser mit Metallmünzen. Das ist ja eine allgemeine Weisheit. Das ist ja quasi eins von Watzlawicks Axiomen. Das wissen viele gar nicht. Ich stehe schon darauf, wenn ganz viel Bling-Bling dabei ist, doch.
André, wie ist das bei dir?
Ich mag auch Bling-Bling und ich habe es, würde sagen, ist so geteilt, mal so, mal so. Zum Beispiel mag ich total gern Meeple-Sticker und für Dune Imperium und für andere Spiele Marco Polo. Da habe ich gesagt, hey, ja, das sieht einfach noch so hübsch aus. Das muss ich haben. Bling-Bling auch. Also zu viel Bling-Bling muss nicht sein, aber so ein paar kleine, hübsche Details, das mag ich doch sehr gern.
Also ich kann meins vielleicht mal an einem Beispiel festmachen. Ich habe ein Kinderspiel, das heißt Hans im Glück. Das ist von Haber. Das ist so ein kleines, diese normale Ravensburger Reiseschachtel, diese Spiele zu mitbringen. Und normalerweise sind da so Chips drin, da ist ein Goldklumpen drauf, da ist ein Pferd drauf, da ist ein, naja, das, was man aus dem Märchen eben halt kennt, die ganzen Tiere. Und die habe ich in Miniaturform bei Spielmaterial.de damals alle gekauft und habe jetzt einen Deluxe Hans im Glück.
Ja, das ist meine Spleenigkeit. Aber es kommt auch total gut bei den Kindern an. Also ob du jetzt Chips hast oder ob du kleine Figuren hast, das ist tatsächlich ein großer Unterschied, gerade bei Kindern.
Ist es denn tatsächlich ein Spiel, das du auch noch häufig spielst?
Ja, also mit den Kindern auf jeden Fall, ja. Weil es auch total einfach ist und gut zugänglich und den Kindern einfach auch Spaß macht.
Ja, ich glaube überhaupt, dass so diese Relation zwischen Investition und dem, also der Häufigkeit, die man das Spiel spielt, das Ganze dann auch so rechtfertigt. Ich bin da so ein bisschen, vielleicht ein bisschen spröde. Ich halte es so wie bei mir selbst. Also ich bevorzuge gar nicht so viel Bling Bling. Bei mir ist es lieber eher das weitere Spiel. Aber ich habe jetzt gemerkt, dass ich unglaublich gerne Spiele habe, die gut strukturierte Inlays haben und dass ich mit diesem Tütenwahnsinn gar nicht mehr so gut umgehe. Und ich habe einen sehr netten Freund, das ist Nico, den ich an dieser Stelle mal ausdrücklich grüßen möchte. Der hat ein ganz tolles Hobby, der druckt nämlich gern mit seinem Filamentdrucker. Und Nico macht die abartigsten geilen Inlays für Spiele und hat mich jetzt in der letzten Zeit versorgt, unter anderem mit einem super tollen Organizer-Inlay für Arche Nova, hat mir bei Barcelona geholfen, dass diese ganzen Brettspieltüten endlich der Vergangenheit angehören. Und er hat mir jetzt noch für Underwater Cities solche Kunststoff-U-Boote gemacht, lila, blau, schwarz und orange. Und jetzt muss ich ja sagen, das finde ich schon ziemlich gut. Deswegen danke, Nico, du hast mir wirklich eine riesengroße Freude gemacht. Und wenn ihr aus der Nähe von St. Ingbert kommt und Nico kennen solltet oder vielleicht ihn noch nicht kennt, aber ihn kennenlernen möchtet, ich gebe euch mal seinen Namen, dann könnt ihr ihn mal anquatschen, was er da alles mit seinem Drucker machen kann.
Also ich muss sagen, dass, wenn ich so überlege, also ich würde nicht für jedes Spiel Bling Bling machen, also muss ich meine Aussage kurz korrigieren. Terraforming Mars ist ja eins meiner Herzensspiele und da habe ich, glaube ich, auch sämtliches Bling Bling für. Ich habe den Startspielermarker als Coin, ich habe die ganzen Planetenplättchen als auch aus dem 3D-Drucker eben. Und das macht schon was her. Ich hatte auch mal vor Ewigkeiten mal die Size Deluxe-Edition. Ich wäre aber nie jemand, der bei Kickstarter auf All-In gehen würde. Aber allein schon, weil ich kein Kickstarter mag, weil das nicht mein Prinzip ist. Ich glaube, so kann man es gut zusammenfassen.
Bei Kickstarter, da geht ja dann auch richtig Geld über die Bühne. Also da habe ich auch so für mich eher dann die Tendenz zu sagen, komm, ich gehe in die normale Retail-Version, als dass ich mal diese Deluxe-Variante gönne, weil es wirklich ja in der Regel nochmal mindestens 40% teurer ist. Aber natürlich habe auch ich so ein paar Deluxe-Versionen zu Hause, auf die ich jetzt nicht mehr verzichten möchte. Aber bevor wir uns im Detail aufhalten, wir haben ja die Rubrik aus der Lameng und würden euch gerne darüber berichten, was wir in der letzten Zeit so aus der Brettspielwelt alles erlebt haben, was uns so positiv oder negativ in Erinnerung geblieben ist, dass wir euch darüber berichten möchten. André, hast du denn etwas, was dir positiv oder negativ in Erinnerung geblieben ist in den letzten 2-3 Wochen?
Ja, und zwar einmal war der ein Spielabend da im Kollegium und wir hatten eine richtig gute Partie Challengers und vorher bei einem Spieletreff in Emden auch nochmal. Auch Leute, die das vorher noch nie gespielt haben, die sind einfach gesagt, ja, ich muss nur eine Karte aufdecken und Zahlen vergleichen. Jo, das kann ich. Das entwickelte eine echt gute Dynamik. 6, 7 oder 8 Leute waren wir jeweils und das hat einfach Spaß gemacht. Es war einfach, jeder konnte mitspielen und hinterher gab es halt auch noch einen Gewinner. Es war nice.
Olli, was hast du denn gespielt?
Oh, ich hatte 2 Dinge, die mir in letzter Zeit viel Spaß gemacht haben. Das eine war ein Spieleabend mit einer Kollegin und ihrem Lebensgefährten und wir haben einen kompletten Abend damit verbracht, einfach Familienspiele zu spielen. Die beiden spielen sehr gerne, allerdings nicht so regelmäßig, nicht so häufig wie andere. Und dann haben wir uns einfach gedacht, naja, womit fangen wir an? Und jetzt lese ich euch mal eine Liste vor, die uns durch den Abend gebracht hat, mit Knarr, die Quacksalber von Quedlinburg, Quando, Tipperary, Hits der Sommerparty, So Clever, das haben wir sogar 2-mal gespielt, Silver and Gold Pyramids, Draftosaurus und Punktesalat. Und danach haben wir den armen Friedemann dann eigentlich wirklich ins Bett geschickt, weil ihm sind die Augen zugefallen. Also das war so ein wirklich super schöner Abend nochmal mit 9 Leuten, die total begeistert an diesem Tisch saßen und jedes Spiel wirklich geduldig sich die Anleitungen angehört haben und hast du richtig gemerkt, wie sie dann Feuer und Flamme waren, diese Spiele zu spielen. Also das war schön. Also nicht das Spiel stand im Vordergrund, sondern nochmal zu sehen, wie wie Begeisterung ausgelöst werden kann durch das ein oder andere Spiel.
Ach, sehr schön. Ich hatte eine ganz ähnliche Erfahrung und zwar haben wir hier zuallererst das allererste Mal im Haushalt, also meiner Freundin Carcassonne gespielt, und zwar in dieser Jubiläumsedition. Und Carcassonne ist ja nicht der Urvater der Plättchenlegenspiele, aber schon ein sehr maßgebliches Plättchenlegespiel, war ja auch Spiel des Jahres 2001 und ist ja bis heute sogar erfolgreich. Es kommen ja immer noch irgendwelche Erweiterungen heraus. Und jetzt 2021, logischerweise zum 20-jährigen Jubiläum, kam ja die Jubiläumsedition heraus, die unfassbar schön gestaltet ist. Und ja, wir waren hier alle im Haushalt begeistert davon. Carcassonne, die Jubiläumsedition. André, gab es bei dir noch irgendwas zu spielen? Ja,
die zweite Sache war online, ein Zweierspiel auf der Boardgame Arena, Rift Force. Das habe ich selber, da bin ich nur schon ein bisschen fortgeschrittener, dann spielt das keiner mehr mit mir. Und das ist jetzt endlich freigeschaltet in der Beta, im Beta-Status, hat fast ein Jahr gedauert. Und da habe ich gleich hintereinander weg 20, 30 Partien gezockt und das hat mich wieder sofort so abgeholt. Kleines taktisches Zweierspiel, wo ich Karten ausspiele, Karten aktivieren muss und alles in einer gewissen logischen Reihenfolge machen muss. Ja, genau mein Ding.
Dann habe ich noch ein Spiel, das mich super überrascht hat, weil meine Erwartung daran gar nicht so groß war. Und zwar hat Schmidt-Spiele ein neues Plättchenlegespiel rausgebracht, das heißt Luminos. Und Luminos ist eigentlich ein ziemlich geradliniges Plättchenspiel, bei dem du viereckige Plättchen aneinander anlegst, immer an die Kanten, nicht diagonal. Und diese Plättchen tragen verschiedene Symbole, entweder Sonnen, Monde oder Sterne, und zwar in verschiedener Anzahl. Und jedes Mal, wenn du ein Quadrat aus vier Plättchen bildest, dann kommt es zu einer Wertung. Dann zählst du eben die Symbole. Und das Symbol, das am wenigsten oft vertreten ist, das darfst du markieren. Also hast du drei Monde, drei Sonnen und zwei Sterne. Nun ja, dann kriegst du eben zwei Punkte für die Sterne. Hast du allerdings von alledem vier, bekommst du für jedes dieser Symbole vier Punkte. Also es ist schon einmal, was die Wertungen angeht, ziemlich raffiniert, weil du wirklich darauf achtest, wie legst du jetzt diese Plättchen? Die sind alle sehr unterschiedlich. Wo holst du dir dort viele Punkte, um die Monde zum Beispiel zu pushen? Und wo achtest du so ein bisschen auf Balance und Ausgeglichenheit? Das hat es schon mal sehr spannend gemacht. Aber was vielleicht sogar noch spannender ist, ist die letztendliche Wertung. Denn du hast einen Schreibblock, den du parallel zu diesem Spiel die ganze Zeit ausfüllst, nämlich jedes Mal, wenn eine Wertung stattfindet. Am Schluss werden allerdings nur die Reihen gewertet, bei denen du die Zahlen komplett eingefüllt hast. Also hast du die ganze Zeit nur auf Monde gespielt, dann hast du nichts davon, weil du vergessen hast, die Sonnen- und die Sternenwertungen voranzutreiben. Und so spielst du halt wirklich darauf, die Punkte zu verteilen und die Spalten zu, die Reihen voll zu bekommen, damit deine Wertung besonders hoch wird. Und da hat mich die erste Runde wirklich super positiv überrascht und hat sofort Lust gemacht auf mehr. Luminos von Kirsten Hiese, einem Namen, der in dieser Brettspielwelt durchaus bekannt ist, aber schon lange nicht mehr so richtig produktiv ist. Sie hat aber ein sehr, sehr schönes Spiel damals gemacht, das hieß Kerala, aber das hat auch schon einige Jahre auf dem Buckel. Kerala, der Weg des Elefanten, ungefähr so heißt das. Und das ist schon aus dem Jahr 2016. Also war ein bisschen ruhig um Frau Hiese, aber jetzt hat sie mit Luminos nochmal was sehr Schönes gemacht.
André, der Nico hat uns ja in der letzten Folge drei wunderbare Themen hinterlassen. Und ich muss sagen, ich konnte mich nicht entscheiden oder ich hätte mich nicht entscheiden können. Ich war froh, dass du dich entschieden hast. Für welches Thema hast du dich entschieden?
Genau, und ich habe diesmal gewählt Quiz- und Wissensspiele.
Genau, und darum geht es heute.
Ja, das ist natürlich ein Megathema. Wisst ihr doch, was das erste Quiz- oder Wissensspiel war, das ihr gespielt habt?
Ich weiß, was du sagen willst. Ich weiß, was du sagen willst. Ich weiß, was du sagen willst.
Natürlich. Also ich bin mit Trivial Pursuit groß geworden. Und ich erinnere mich noch ganz genau, wir hatten einen großen sechseckigen Tisch. Und irgendwann kam mein Vater nach Hause mit diesem Spiel, hat es auf den Tisch gestellt und hat gesagt, das ist ein Wissensspiel. Und meine Schwester, meine Mutter und ich haben uns sofort an den Tisch gesetzt und waren erst einmal vollkommen überfordert wegen der Fragenqualität. Wir hatten doch gar keine Ahnung von Literatur und Kultur. Und wir hatten wirklich nur rudimentäre Kenntnisse von Geschichte, eben nur das, was ich in der Schule aufgeschnappt hatte. Und bei Erdkunde kannten wir uns so ein bisschen aus. Und auf Sport haben wir uns alle gestürzt, weil wir dachten, Sport, und das war die hellblauen Fragekategorien, und Unterhaltung, das waren diese brombeerfarbenen Kategorien. Und ich weiß aber, dass wir das Spiel so oft gespielt haben. Und dieses Spiel hat maßgeblichen Anteil damit, dass ich als, damals 13-, 14-jähriger Junge gesagt hat, ey, das kann doch nicht sein, dass ich so doof bin. Das kann man doch alles lernen. Und dann habe ich mir angefangen, diese ganzen 600 Quizkarten durchzulesen und zu lernen, damit ich in jeder Partie besser werde. Und Trivial Pursuit hat bei mir einen richtigen Grundstein gelegt, schlauer werden zu wollen. Und dafür bin ich dem Spiel bis heute noch dankbar, auch wenn das gar nicht so richtig geklappt hat, mit dem Wunsch, schlauer zu werden. Was war es bei euch? Was war euer erstes Wissensspiel?
Schwierig. Also an Trivial Pursuit erinnere ich mich auch. Das habe ich aber erst so vor 10, 11 Jahren mit meiner jetzigen Frau gespielt. Fand ich das noch so okay. Es ging ein bisschen lang irgendwie. Das weiß ich noch. Ein Wissensspiel. Puh. Ich glaube, ich hatte als Kind früher so ein Pilzquartett, wenn man das als Wissensspiel werten will. Da standen so verschiedene Sachen drauf, die giftig sind, wann die vorkommen, was die so für Zeug mögen. Und da habe ich das auch ein bisschen gemacht und habe auch tatsächlich ein paar Sachen gelernt. Und das Pilzquartett oder Pilzspiel, das habe ich heute auch noch.
Olli, soll ich dir erzählen, dass ich gerade ein bisschen schmunzeln musste? Bei uns war es nicht Trivial Pursuit, das kam etwas später zu unserem Haushalt. Bei uns war das Spiel des Wissens mit diesen Planeten, wo ich glaube, jeder Planet hatte irgendwie eine Kategorie, und konntest du, das waren so Plastikstifte, und da konntest du so Ringe draufstellen. Immer wenn du, also anstatt der Tortenstücke, die du bei Trivial Pursuit bekommst. Kennst du das Spiel des Wissens auch noch?
Oder kennt ihr ja, klar, noch? Natürlich.
Und das hat, meine ich, jetzt sogar eine Neuauflage bekommen, vor geraumer Zeit.
Also ich kenne das noch. Das war damals in der Fernsehwerbung, aber ich habe es nie gespielt, glaube ich.
Ja, dann kommen wir doch mal dazu, was wir denn alles gespielt haben. Wer fängt denn heute eigentlich an, Olli? Wie machen wir das eigentlich immer?
Ich kann mich heute schwer entscheiden, deswegen hast du die Qual der Wahl. Ich habe hier zwei Kategorien, die ich gerne reinwerfen würde. Du darfst sagen, Olli, stell die Frage 1 oder stell die Frage 2. Los.
Dann stell bitte Frage Nummer 2.
Ja, es fängt heute an, wer die größte tätowierte Fläche auf der Haut hat. Und damit bin ich es nicht, denn ich habe kein einziges Tattoo. André, wie ist das bei dir?
Ich habe auch kein einziges Tattoo, und dann wissen wir, wer anfängt.
Oh, wisst ihr was?
JD, du hast ja schon öfters mal darauf hingewiesen, dass du verschiedene Tattoos hast. Du hast doch schon gesagt, dass du ein Star Trek-Tattoo hast. Wie viele verschiedene Motive hast du denn auf deinem Körper verewigt?
Das muss ich tatsächlich mal zählen. Eins, also ich habe meine Lieblingsband an der Wade. Ich habe den Sonnenanker an meinem rechten Arm, Potball auf der rechten, am rechten Oberarm, ein Miepel auf dem linken Unterarm und Rollenspielwürfel auf dem linken Unterarm. Unten mein Star Trek-Zeichen und mit der Brust und das Rebellenzeichen von Star Wars auf dem Oberschenkel. Ja. To be continued, wie man so schön sagt.
Ja, und damit ist dann eindeutig auch klargestellt, dass du mit deinem ersten Spiel aus dem Bereich Wissens- oder Quizspiele beginnen wirst.
Und ich freue mich, euch folgendes Spiel präsentieren zu können. Es hat verschiedene Titel bekommen. Ich kenne es allerdings unter dem Original von 1988 unter 20 Questions. Sagt einem von euch 20 Questions etwas?
20 Questions, sagt mir nichts. 20
Questions. Man könnte es leicht mit 20 Questions verwechseln, passiert dem Besten. Aber
ich meine, ich habe den Titel schon mal gehört, aber ich weiß überhaupt nicht, worum es da geht.
Nee, da habe ich auch momentan keine Erinnerung dran. Erklär mal, wie funktioniert denn 20 Questions?
Also, bei 20 Questions ist es so, ich bin derjenige, der die Fragen vorliest, und ihr beide spielt dann mit. Und dann würde ich, einer von euch würfelt und gibt eine Kategorie vor. Und dann zähle ich, dann sage ich die Kategorie vor, beispielsweise Künstler. Und dann gebe ich 20 Details dieses Künstlers preis. Zum Beispiel, erstes Detail, es ist ein Mann. Zweites Detail, er lebte in Paris. Dritte Detail, so. Und derjenige, der als erster sagt, der ist es, der bekommt dann, also 20 Punkte sind es dann. Das muss ich überlegen. Wenn ich 3 Punkte vorgelesen habe, bekommt derjenige noch 17 Punkte. Ja, und so geht das. Und dann geht man mit seinem Pöppel halt voran. auf dem Feld. Und wer als erster am Ziel angelangt ist, hat gewonnen. Das ist vom Prinzip ja schon das ganze Spiel.
Verdammte halt Hacke, so, das hat doch Frederik in seiner aktuellen Quiz-Ausgabe vom Broadcast benutzt als ganz Spiel. Genau. Ja, ich wusste doch, 20 Questions, das sagt mir irgendetwas.
Genau, er kennt es aber unter dem Namen Querdenker. Das ist damals, meine ich, bei Piatnik als Querdenker rausgekommen oder neu rausgekommen. Das Original ist aus dem Jahr 88 und ist von MB.
MB präsentiert. Und jetzt stellt euch ein Kind mit einem großen Schlegel vor, das auf den Gong haut.
Richtig. Wichtig ist, dass das Kind einen Kragen unter dem T-Shirt trägt. Sonst ist das nicht original. Ja, kennst, also genau. André, du sagtest, du kennst 20 Questions. Oh Gott, das ist echt schwer auszusprechen, nicht?
Nee.
Bringe ich das nächste Mal auf jeden Fall mit. Ist total witzig. Und die Fragen, die da drin sind, sind, also bei Trivial Pursuit hast du ja immer das Problem, wer gewann 1984 die Bronzemedaille im Kirschkein-Weitsprung? Weiß kein Mensch. Oder sehr spezielles Wissen. Und da sind die Fragen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, alle relativ okay. Also die kann man heute auch noch wissen. Also einige wahrscheinlich auch nicht mehr, aber ich sag mal, den Großteil, an den ich mich erinnern kann, war noch zeitlos, sage ich mal. Oder zumindest Allgemeinbildung.
Ja, ich finde das eh total gut, wenn ein Spiel weniger sich so um aktuelle zeitgenössische Fragen kümmert, sondern eher so Allgemeinwissen in den Vordergrund stellt. Und ich denke, Vincent van Gogh oder Kafka oder sowas, das sind halt Persönlichkeiten der Weltgeschichte, die werden immer existieren und du wirst immer irgendwo über deine Allgemeinbildung darauf stoßen. Im Vergleich zu Ulrike Meifert, die bei irgendwelchen Olympischen Spielen 72 mit 1,98 Meter oder sowas die olympische Goldmedaille gewonnen hat, was dann doch sehr speziell ist.
Ja, wer von euch hat denn weniger Tattoos, also weniger als wenig? Wer macht denn dann weiter?
Also ich würde André gerne den Vortritt lassen, bitte.
Ja, okay, können wir machen. So, mein erstes Spiel, was ich mitgebracht habe, das wollte der JD, liebe JD, auch schon gern machen. Und zwar habe ich gewählt Smart 10 von Piatnik. Ich habe das gespielt bei einem Freund, der hatte mich mal eingeladen zum Spielewochenende. War ich 2 Tage bei ihm zu Hause und dann haben wir das auch gespielt, so in lockerer Familienrunde. Ja, und da, der Clou ist, es gibt immer 10 Antworten oder 10 Sachen, die auf die Frage zutreffen. Und man muss sich selber einschätzen, wie viele weiß ich denn davon. Wenn ich dran bin, kann ich halt sagen, okay, ich beantworte noch eine Frage oder ich traue mir noch eine Antwort dazu zu, ziehe dann aus diesem Gerät so einen schwarzen Plastikpöppel ab und darunter verbirgt sich dann, jo, hatte ich recht oder auch doch nicht. Und das erzeugt echt nochmal einen coolen Nervenkitzel, so dass man sagt, traue ich mich jetzt noch eins, mache ich noch eins oder gehe ich lieber mal auf Nummer sicher und lasse die anderen, dann bin ich halt in der Runde raus. Wenn ich aber eine falsche Antwort tippe, dann verliere ich alle Punkte dieser Runde. Und ja, das hat richtig Laune gemacht. Smart 10 von Piatnik.
Ja, genau. Und dieser Clou, den Steinwender da eingebaut hat, dass du eben alle Punkte wieder verlieren kannst, das ist etwas, was mir besonders gut gefällt, weil du erkennst, dass du dann doch mit der Hasenfußtaktik weiterkommst oder in diesem Moment, wo du mit so einer wirklich Orang-Utan geschwellten Brust sagst, ja, das weiß ich doch, das weiß ich noch. Und dann merkst, dass du daneben liegst, ne? Das ist so erniedrigend. Und das ist mir schon sehr oft passiert, wenn ich Smart 10 spiele. Ich bin kein sehr guter Smart 10 Mitspieler, weil ich eigentlich immer gerne ins Risiko gehe, weil ich mich total selbst überschätze.
Problem kenne ich irgendwoher. Also ein Freund von mir, der macht das auch häufiger mal, der überschätzt sich gerne mal selber. Ich finde Smart 10 auch so smart, hahaha. weil du es auch wunderbar auf Reisen mitnehmen kannst. Smart 10 lässt sich hervorragend im Auto spielen übrigens. Auch mit dem Fahrrad, da kann sogar mitspielen. Das ist einfach sehr, sehr cool ist. Und ich mag auch, dass es von Smart 10 verschiedene Varianten gibt. Es gibt ja mal das ursprüngliche Smart 10, was also der Allgemeinbildung die Allgemeinbildung abbildet. Und Smart 10 Family finde ich unfassbar gut gemacht und auch für Kinder gut recherchiert. Also das ist bin ich gut runtergebrochen. Und dann gibt es, meine ich, noch Harry Potter Smart 10, aber das habe ich nie gespielt.
Oh, das ist sehr speziell. Da hat uns meine Tochter Lilly vollkommen abgezockt. Also die hat teilweise 1-4 gespielt und hat immer noch gewonnen. Der totale Potterhead, da hatten wir gar keine Chance. Das haben wir, glaube ich, auch irgendwann eingemottet, weil wir eingesehen haben, das macht gar keinen Sinn.
Sehr tief vergraben.
Ja, aber das ist auch dieser kooperative Aspekt, ne? Du gehst ein Team zusammen, das kann aus 2 oder aus 4 oder aus 6 Leuten bestehen, das ist vollkommen egal, das kann auch wechseln. Smart 10 ist echt so ein Spiel, wo auch Leute einfach hängen bleiben, sich dazusetzen, aufmerksam zuhören, dann irgendwann mitraten, sich dann einem anderen Team zuordnen. Das gefällt mir richtig gut. Und wusstet ihr, dass es im österreichischen Fernsehen, nämlich im ORF, die Smart 10 Fernsehsendung gibt, bei der zwei Kandidaten, Duos gegeneinander antreten und klassischerweise Smart 10 spielen auf so einer großen Leinwand und genau dasselbe Prinzip umsetzen, teilweise noch mit einem starken österreichischen Bezug, da bin ich dann außen vor. Nun, wer sich da so ein bisschen dafür interessiert, 3 Folgen gibt es auf YouTube, unter anderem auch so eine Halloween-Sondersendung, aber wer sich die ORF-TV-Tek-App auf sein Smartphone oder auf sein iPad laden kann, der kann sich dann auch immer die aktuellen Folgen angucken. Und es hat wirklich einen großen Unterhaltungswert und ich mag das total gern, Smart 10 dann am Fernsehen zu mitstöbern mit besonderer Österreich-Wertung. Mein Tipp für euch.
Dann, Olli, bist du dran, würde ich sagen.
Jo.
Vom ich Smart 10 zu Smart Olli.
Oh
mein Gott. Ja, es ist für alle Freitag. Ach nee, das ist Montag erst, ne?
Ich habe mir ein Quizspiel mitgebracht, das ich deswegen mag, weil ich selber gar nicht so viel wissen muss, sondern ich muss nur eine Person am Tisch finden, von der ich glaube, dass sie es weiß. Und mein erster Tipp für heute ist Quiz Club mit dem Untertitel: Man muss nicht alles selbst wissen, wenn man weiß, wer es weiß. Und ihr müsst es euch so vorstellen, dass Quiz Club über 6 Runden gespielt wird. Ich habe ein Set von verschiedenen Karten. Das können Kategorien sein wie Erdkunde und Reisen, Gesellschaft, Flora und Fauna sehe ich da gerade, Sprache, Literatur. Und auf jeder Karte sind Fragen in der Schwierigkeit 1-3. Und ich schaue jetzt in die Runde und stelle mir vor, wem könnte ich denn die Frage stellen, wie heißt der Protagonist aus Franz Kafkas Erzählung Die Verwandlung? Und dann suche ich mir J.D. aus. Und J.D., was antwortest du auf die Frage, wie heißt der Protagonist aus Franz Kafkas Erzählung Die Verwandlung?
Gregor Samsa.
Gregor Samsa. Und schon hast du und ich 3 Punkte, weil ich nämlich weiß, wie clever und smart du bist. Und deswegen konnte ich dich das fragen. In der zweiten Runde, nachdem das Ganze so rum ist, suche ich mir allerdings jemanden aus, von dem ich denke, dass er oder sie die Frage nicht beantworten kann. Zum Beispiel André. Welches der nachfolgenden sächsischen Wörter bedeutet Marienkäfer? Ningel, Bibbes, Bebbel oder Monschekiebschen? Entschuldigung, an alle Sachsen, die uns hören, es tut mir leid. Die Versuchung war so groß. Also noch einmal. Ningel, Bibbes, Bemme oder Monschekiebschen? Was bedeutet auf Sächsisch Marienkäfer?
Ich meine, es ist Mutschekübchen.
Hervorragend. Jetzt hast du eben die 2 Punkte, weil du die Fragen beantworten konntest und ich gehe leer aus, weil ich in meiner Arroganz dachte, dass ich dir diese Frage unterjubel und du sie nicht beantworten kannst. Also dieser Wechsel, 3 kooperative Runden, immer abgewechselt von diesen kompetitiven Runden, macht mir richtig Spaß. Und eigentlich ist es, also es macht die ganze Runde locker und niemand muss auch das Gefühl haben, das Gesicht zu verlieren, denn du achtest ja so ein bisschen drauf, ne? Also du weißt ja schon, wo sie oder er sich gut auskennt, dann suchst du da schon mal so eine Frage aus, beziehungsweise bei den Fragen, die du ja nicht beantworten sollst, kannst du nur gewinnen, denn entweder ist die Frage so abgefahren, dass es sowieso klar war, dass sie niemand beantworten kann, oder du überraschst und überzeugst und hast plötzlich die Antwort und hast einen ganz großen Status dann in dieser Runde. Also das ist Quiz Club von Nils Hagemann. Das ist bei Funtails erschienen, musste so 2020, 2021 gewesen sein. Und es gibt mittlerweile zum Grundspiel absonderlich viele Erweiterungen und unter anderem auch eine Erweiterung zum Thema Brett- und Gesellschaftsspiele in so einer Hunter- und Kron-Ausgabe. Die ist schon sehr nerdig und sehr abgefahren. Die kann man auch wirklich nicht jedem zumuten, aber wer sich da so ein bisschen im Spielthema auskennt, der findet da auch so leckere, leckere Fragen. Ja, habt ihr schon Erfahrungen mit Quiz Club?
Nein, es klingt aber sehr interessant. Allgemein die Tatsache, dass man schön arrogant sagen kann, du weißt es nicht. Und dann doch, und dann fuck. Das gefällt mir. Irgendwie.
Ich hab davon auch noch nichts gehört. Aber ja, klingt interessant.
Ja, das war schon die erste Runde. Und nach der Reihenfolge der Tattoo-Quadrat-Zentimeter auf dem Körper, JD, bist du wieder dran.
Ja, korrekt. Und ich, es ist ein Herzensspiel von mir. Ich habe es schon lange nicht mehr gespielt, muss ich gerade mal so feststellen. Aber ich habe es in langer Zeit sehr, sehr oft gespielt. weil es auch ein Franchise abdeckt, das ich einfach sehr in mein Herz geschlossen habe und auch nicht ohne Grund nah an meinem Herzen tätowiert habe, um mal diesen Kreis zu schließen. Und zwar handelt es sich um CNET Star Trek, das Brettspiel. Sind euch die CNET Spiele ein Begriff? Wahrscheinlich schon. Für alle, die es, ich warte erstmal die Antwort ab, ja. Steht ja auch. Antwort abwarten.
Nee, habe ich noch nicht gehört. Was ist das?
Oh, vielen Dank, André, dass du fragst.
Ja.
Ich kann dir folgende Antwort darauf geben. Oh mein Gott. Also, bei CNET hast du ein Spielbrett und verschiedene Kategorien. Du würfelst dann und dann gehst du mit deinem kleinen Pöppel auf diesem Spielbrett rum zu und ähnlich wie bei Trivial Pursuit eben. Der Clou bei CNET ist allerdings, dass du damals noch eine DVD hattest und je nachdem, auf welches Feld du kommst, die Kategorie anwählst und aus, bei dem Original CNET waren es, glaube ich, Filmausschnitte, aber da bin ich mir nicht ganz sicher. Olli, weißt du das noch? Das Original habe ich nur einmal gespielt, aber das ist schon ewig her. Aber vielleicht weiß das ja jemand aus der Community. Also wer das weiß, kann das gerne mal sagen. Ich bin mir da ehrlich, das ist nur so sehr gefährliche Halbwissen. Ich weiß, dass es auch ein Harry Potter Scene gibt und von Star Trek eben eins. Und um das Star Trek Scene geht es eben. Also du, vom Prinzip her ist es wie das normale Scene auch. Nur, dass du eben keine kleinen Pöppel hast, sondern kleine Feldraum, also kleine Raumschiff-Miniaturen, mit denen du dann durch die Galaxie wanderst. Da geht mir schon wieder das Herz auf. Und es gibt so normale Trivia-Geschichten, wo du Fragen beantworten musst. Es gibt einmal Fragen zum Thema Aliens, Planeten, Schiffen. Dann gibt's die Kategorie Stardate, also Sternzeit, wo du zu bestimmten irgendwelchen sehr prägnanten Sachen von Star Trek gefragt wirst. Und dann gibt's Situationen, wo Ausschnitte aus Szenen aus der Serie gezeigt werden oder aus verschiedenen Serien, also es wird nicht von der Originalserie, von The Next Generation. Also es tut mir leid, wenn ihr euch jetzt den ganzen Star Trek-Kram anhören müsst, aber ich habe sonst keine Gelegenheit dazu. Und jetzt mache ich das einfach. Also Originalserie, The Next Generation, Deep Space Nine, Raumschiff Voyager und, na, sag schnell, die Enterprise mit Archer. Also diese fünf Zeitlinien werden quasi abgebildet. Und es gibt dann auch die Kategorie Wer bin ich? Da muss man einen verpixelten Charakter identifizieren. Das kann ein Planet sein, ein Objekt, ein Alien, irgendeine Persönlichkeit. Dann gibt's, es gibt so viele, das ist so cool. Ihr merkt, ich bin ein bisschen begeistert vielleicht. Dann gibt's die Kategorie hier fehlt was, dann ist eine Szene ausgestellt und es ist schon ziemlich nerdig und eine Sache fehlt halt, die wesentlich ist für diese Szene. Und dann gibt's die Kategorie Captain's Logbuch, da muss man anhand von Beschreibungen die Episode raten und so weiter. Also es ist schon sehr, 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 sehr nerdig und genau das liebe ich an diesem Spiel. Einige können mit dieser Szene-Thematik nichts anfangen oder allgemein mit dem Spielprinzip nichts anfangen. Wenn du aber Trekkie bist und dir einfach mal 2 Stunden lang Diskussionen mit irgendwelchen anderen Trekkies antun möchtest und das auf einem guten spielerischen Niveau, dann bist du bei CNET Star Trek genau richtig.
Ja, wenn wir das Ganze jetzt so ein bisschen offener fassen und mal weggehen von dem Star Trek Franchise, du hast ja schon eben erwähnt, dass es CNET dann eben auch mit anderen Themenpacks gibt. Es gibt ja zum Beispiel die Harry Potter Version, die du schon angedeutet hast. Du, es gibt die gute Zeiten, schlechte Zeiten Version. Es gibt eine FIFA WM Version. Es gibt eine Mattel 007 CNET James Bond Version. Es gibt das coole Kinoquiz mit echten Filmquiz von Mattel. Übrigens nur für 1 Euro. Müsst ihr übrigens bei eBay gucken, ob da noch die DVD dabei ist, weil ohne ist sie, glaube ich, nicht spielbar. Das ist schon krass, dass dieses Spiel tatsächlich auf diesem Mechanismus da sich selber immer wieder neu erfunden hat. Oh, es gibt sogar zu Twilight eine Deluxe-Version. Na, wenn das nichts ist für Leute, die Vampirfilme mögen. Also eBay ist voll davon. Und je nachdem, wie bekannt das Franchise ist, zwischen total kleinem Geld, also gute Zeiten, schlechte Zeiten, 1 Euro, Harry Potter 33 Euro. Ja, Star Trek gar nicht dabei, JD.
Ja, ich habe nur das einzige Exemplar. Nein, so schlimm ist es nicht.
Das haben sie extra für dich gemacht, oder?
Genau, das haben sie nur für mich gemacht. Da waren sie echt kulant, die Jungs. Ist tatsächlich relativ selten auf dem Markt. Habe ich damals auch festgestellt, als ich das vor Ewigkeiten mal gekauft habe, als es das nicht mehr gab. Und dann, ne, also ja, auf dem Sekundärmarkt halt. Ja, aber du hast schon gesagt, von Mattel kommt es. Kommen wir nochmal zu den harten Fakten. Die habe ich gerade übrigens sträflich vernachlässigt, ne, bei 20 Questions. Machen wir jetzt nochmal. Also, CNET ist Star Trek Edition, ist aus dem Jahre 2009. Ist kein Design, also kein Autor da irgendwie drauf. Ist von Mattel. Und bei Board Game Geek hat es den Rang 14.182 und ist mit 5,9 bewertet worden.
Das ist ein Statement.
Bitte.
André, welches ist dein zweites Spiel, bitte?
Und zwar, was an diesem Spiel ungewöhnlich ist, es ist ein Quizspiel, was wir aber kooperativ spielen. Ist vom Moses Verlag, meine ich. Genau. Ist, die erste Version ist 2016 erschienen. Und zwar ist es das Kneipenquiz. Da spielen wir pro Runde immer 5 Fragen. Und es kann einfach jeder mitspielen, weil ja jeder kooperativ was dazu beitragen kann. Und dann sagt der eine, weiß vielleicht das Gebiet und der andere weiß vom Film was und der andere von Natur und Technik. Und so muss sich auch keiner irgendwie blöd fühlen, dass er die Frage nicht wusste, sondern man versucht ja gemeinsam das rauszukriegen. Und man spielt dann auch noch gegen so lustige Flaschen, die da vorwärts ziehen. Das heißt, man muss ein bisschen einschätzen, ja, wie sicher fühlen wir uns bei der Frage? Oder fühlen wir uns nicht sicher, dann wählen wir da eine Flasche, dass eine Flasche vorkommt, die irgendwie weiter hinten liegt, die uns nicht so viel schadet. Und dann müssen wir dieses Wettrennen gegen diese Flaschen gewinnen. Das ist auch nochmal so eine kleine taktische Komponente drin. Tatsächlich hat uns aber dann noch die Family and Friends Version von 2021 besten gefallen. Da ist es so, dass die 5. und letzte Frage bei jedem Durchgang eine Frage ist, die man über jemanden am Tisch beantworten muss. Also was ist dessen Lieblingsessen oder Lieblingsfarbe oder was war das Lieblingsschulfach? Und so hat man auch noch vielleicht noch ein bisschen den Kennenlernen-Aspekt mit drin. Oder wenn man sich halt gegenseitig gut kennt, das vielleicht in Familie spielt, hat das auch einen schönen Effekt. Wie gesagt, jeder kann noch mal was beitragen und damit hatten wir echt schon schöne Abende.
Ja, ich bin total froh, dass du das Kneipenquist hier in diese Auswahl gebracht hast, weil das ist einfach für mich der Gradmesser für moderne Quizspiele. Punkt. Die von dir erwähnte Family and Friends Variante heißt bewusst Family and Friends, denn die kannst du in einem offenen Brettspieltreff oder mit Leuten, die du nicht kennst, wirklich nicht spielen, weil diese 5. Frage doch sehr private Kenntnisse deiner Mitspielenden voraussetzt. Ist aber eine total spannende Wendung. Und ich weiß auch immer noch, wie ja amüsiert die Person, die die Antwort denn weiß, zuhört, wenn die anderen 2 oder 3 oder 4 Personen dann so anfangen, sich auszutauschen und sagen, boah, also ich weiß, Olli, der würde für Schnitzel wirklich jedes andere Essen stehen lassen. Und dann sagt jemand, ah, Thunfischpizza, das mag er doch auch so ganz gern. Aber in Wirklichkeit denkst du dir, ach Quatsch, natürlich ist es das Schnitzel, aber wie kann ich Ihnen das jetzt sagen, dass Sie dabei bleiben sollen? Aber das ist schon ein sehr, sehr netter Quiz, der mir sehr viel Spaß macht. Und ich weiß, dass die aktuelle letzte Fragepackung zum Kneipenquiz im Oktober 2023 rausgekommen ist. Wieder, ich glaube, lasst mich lügen, aber ich glaube 250 neue Fragen, die man dann noch zu diesem Grundspiel dazu mischen kann. Und JD, ich halte es für fast unmöglich, dass du von dem Kneipenquiz noch nichts gehört haben könntest.
Da ich ja in Aurich hier selber auch Kneipenquiz veranstalte, weiß ich sehr wohl um das Brettspiel-Kneipenquiz. Das befindet sich auch in meiner Sammlung. Und ich mag dieses Prinzip einfach unfassbar gerne. Also was ich nicht weiß, weiß bestimmt der andere. Und es bringt eben Leute zusammen, die sonst wahrscheinlich nicht zusammensitzen würden. Also halt im normalen Kneipenquiz, ne? Aber auch im Brettspiel ist es eben so. Wir haben das schon ein paar Mal gespielt und haben und auch viel voneinander gelernt. So, ach, das wusstest du und das kennst du auch. Und die Fragen sind auch sehr speziell, aber irgendjemand hat immer irgendwie so ein gefährliches Halbwissen oder schon mal was darüber gehört und dann hat der andere so ein bisschen was anderes darüber gehört und so kommt die Antwort dann häufig auch zustande. Sehr interessant und ich mag es einfach total gerne.
Oh, das war eine hervorragende Wahl und die leitet auch super über in mein letztes Spiel. Und zwar ist es auch ein Pubquiz. Und zwar heißt es mit vollem Namen Quiz Caraldos Pubquiz fast unlösbarer Bilderrätsel und ist eine kleine Box, die randvoll gefüllt ist mit etwa Tarot großen Karten, und jede Karte stellt ein Bilderrätsel dar. Also eine sehr spezielle Art und Weise des Rätsels. Und Quiz Caraldo, und das weiß ich allerdings auch nur auf der Grundlage dessen, was ich mir angelesen habe, ist ein Mensch, der in der Berliner Quiz-Szene für sehr viel Aufmerksamkeit gesorgt hat, weil er eben schon lange Pub-Quizzes macht und sich eben diese besondere Sorte der Rätsel hat einfallen lassen. Und jetzt müsst ihr euch das so vorstellen. Es gibt verschiedene Kategorien. Filme und Serien, Buch, Bühne und Geschichten, Songs und Alben, Musikinterpretinnen und so weiter. Etwa 4-5 verschiedene Kategorien. Und ihr habt ein Bild, eine Chiffre, eine Karte, die vollgepackt ist mit verschiedenen Symbolen. Und ich möchte euch ganz gern mal eine Karte beschreiben. Es ist aus der Kategorie Musikinterpretinnen. Ihr seht ein großes orangenes M in Druckbuchstaben und ihr seht in dem linken Teil des M's ein kleines M und gesucht ist ein Musikinterpret. Habt ihr eine Vorstellung, wer es ist? Ein großes M und in diesem M noch ein kleines M.
M&M.
Es Eminem. Ist Eminem, genau. Genau, und so funktionieren diese Rätsel. Du musst also wirklich um die Ecke denken mit dem, was du siehst. Oder eine andere Karte, die ich hier gerade habe. Du siehst im Hintergrund eine amerikanische Flagge, Mikrofone sind aufgestellt und du hast den Buchstaben Pi, der gelb dargestellt ist, mit Augen, mit einem Mund. Und dieser Buchstabe Pi oder auf amerikanisch wahrscheinlich Pi ausgesprochen, spricht gerade zu einer Menge. Welcher Film oder welche Serie könnte sich dahinter verstecken?
American Pie?
American Pie, JD, du bist ja on fire. Sau gut, genau. Das, was ich euch jetzt gerade gesagt habe, ist die Schwierigkeitsstufe 2. Wer schon bei der Schwierigkeitsstufe 2 hadert, für den gibt's dann auch immer hinten noch einen Tipp, den man sich geben lassen kann. Das Ganze geht allerdings bis zur Schwierigkeitsstufe 6. Und ich habe jetzt gerade hier eine Karte, da hast du eine Winterlandschaft, du hast 3 Häuser mit Deutschlandfahnen, du hast Gartenzwerge, Schweinchen, die sich verstecken. Auf diese Karte wäre ich niemals gekommen. Letztendlich ist es allerdings Deutschland ein Wintermärchen. Und auch hier sind die Tipps dann größer, allerdings die Fragenqualität ist auch noch viel, viel verschlüsselter. Und das Quiz Caraldus Pubquiz der fast unlösbaren Bilderrätsel ist für mich viel weniger ein Spiel als eine unglaubliche intellektuelle Herausforderung in einer Gruppe. Alleine scheitere ich daran, weil du entweder einen superschnellen Zugang dazu hast, zu dieser Chiffre, die du sie auflösen kannst, oder eben nicht und es bleibt dir verschlossen. Deswegen ist das ein Team-Effort. Und wenn du da mit 2 oder 3 Leuten spielst und du findest etwas raus, mein Gott, du bist so stolz, du fühlst dich so glücklich, da so eins gelöst zu haben. In dieser Box, würde ich sagen, sind, boah, lass mich lügen, locker 100, 150 dieser Rätsel. Die Illustrationen sind von einer Berliner Grafikdesignerin namens Anna Rother, übrigens auch eine super nette Frau, mit der ich hin und her geschrieben habe, denn nur sie macht diese Rätsel überhaupt wirklich lösbar durch ihre tollen Illustrationen. Und das war jetzt noch einmal meine Schwärmerei für dieses besondere Bilderkarten-Pubquiz, von dem ich doch fast hoffe, dass ihr es noch nicht kennt, damit ihr es bei Gelegenheit sofort mal spielen könnt.
Also ich bin ja jetzt schon gehypt, Olli. Das ist ja ein super geiles Prinzip. Und ich mag ja Wort- und Bilderspiele total gerne. Und das ist, verbindet ja beides miteinander. Warum kannte ich das denn nicht?
Ja, es ist möglicherweise in einem Verlag aufgetaucht, der nicht notwendigerweise sofort mit Brettspielen in Verbindung gebracht wird.
Top-Verlag.
Der Top-Verlag, der, ich glaube, der heißt eigentlich auch Frech-Verlag, aber Top ist wohl so die Marke, unter der sie diese Spiele rausbringen. Eigentlich eher ein Verlag, der sich auch um literarische Publikationen kümmert und der noch nicht so lange dafür bekannt ist, eben auch Spiele auf den Markt zu bringen. Aber das unter anderem, die haben mittlerweile doch schon wirklich das ein oder andere wirklich gute Spiel herausgebracht. Das ist eine Empfehlung, die solltet ihr euch nicht entgehen lassen, wenn es darum geht, ja, Quiz- oder Wissensspiele ausprobieren zu wollen.
Der Name ist ja so abstrus, ich glaube, der bleibt mir jetzt so in meinem Gedächtnis.
Ja, allein die Tatsache, ne, also es ist ja Quiz-Caraldo, so nennt sich, also so ist das Alter Ego. Allein da ist ja schon wieder eine Anspielung auf Fitz-Caraldo drin, dem Film mit Klaus Kinski. Und also auf diese Art und Weise kann man wirklich so sein ganzes filmisches und musikalisches Leben abarbeiten und zeigen, ob man denn tatsächlich einen Haufen mediales Nerdwissen angereichert hat. Das waren unsere 6 Spiele, über die wir heute sprechen wollten. Und gehen wir doch noch einmal bitte in den Schnelldurchlauf. JD.
Ich bin angefangen mit 20 Questions oder Querdenker, je nachdem, welche Version man hat.
Danach kam Smart 10 von Piatnik, wo ich mich selber einschätzen muss, traue ich mich, noch eine Antwort zu geben oder nicht.
Dann Quizclub. Das Spiel, bei dem man nicht alles selbst wissen muss, sondern nur weiß, wie man fragt.
Und dann einem Quizspiel, was in keinem Haushalt fehlen darf. Und, oh, ist das ein Jacques Quizel? Ich glaube schon. Seen it, Star Trek.
Dann kam das Kneipenquiz, wo wir zusammen rätseln und die Fragen beantworten.
Und den Abschluss habe ich gemacht mit Quiz Caraldos Pub-Quiz, fast unlösbarer Bilderrätsel. Ein Spiel, das hält, was es verspricht. Ja, und nun kommen wir wieder zur Frage, können wir aus den 6 vorgestellten Spielen, die für uns alle eine besondere Bedeutung haben, eben eins herausfiltern, von dem wir denken, es ist Jacques Wiesel. JD, was denkst du? Und nein, Star Trek Scene wird es nicht sein.
Aber warum nicht? Das ist, ich weiß, dann frag mich doch einfach gar nicht, wenn du die Antwort nicht hören möchtest. Ich habe tatsächlich ein, also natürlich Scene des Star Trek ganz oben drei. Also es ist mein persönliches Jacques Wiesel, damit werde ich auch nach Hause gehen heute. Aber ich glaube, dass das Kneipenquiz, also das Kneipenquiz, das ganz ursprüngliche, gute Chancen hat, die Auszeichnung zu bekommen.
Ja, dann haben wir schon mal einen Treffer. Ich bin auch für das Kneipenquiz.
So, Männers, ich mach's euch schwer. Ich bin nicht für das Kneipenquiz. Das Kneipenquiz ist sehr spezielles Wissen. Und du kannst manchmal wie ein Idiot in der Runde da stehen und du hast überhaupt gar keine Ahnung. Und dann geht's los mit irgendwelchen Vermutungen. Außerdem hast du wahnsinnig viel Zeitdruck im Hintergrund. Dann musst du noch so diese Flaschen hin und her schieben und die Bepunktung vornehmen. Und das musst du überhaupt noch jemandem mal erklären, dass er oder sie weiß, wie das funktioniert, weil die Flaschen ja immer Punkte bekommen. Mir gefällt da tatsächlich Smart 10 viel besser, denn es nimmt dir den Zeitdruck. Du spielst es nicht in einem Team gegen das Spiel, sondern mehrere kleinere Teams gegeneinander. Und deswegen hätte ich tatsächlich noch mehr Jacques Wiesel-Qualität in Smart 10.
Ja, ich glaube, da kann ich mich überzeugen lassen. Auch weil Smart 10, also, ja, tatsächlich die Zugänglichkeit ist bei Smart 10 wesentlich mehr gegeben als bei Kneipenquiz. Das ist schon richtig. Aber auch, weil es was anderes will. Ich glaube, das ist auch ein anderes Publikum, das Smart 10 spielt, als Kneipenquiz, kann ich mir vorstellen.
Ja, Smart 10 bietet dir schon mehr die Möglichkeit, was zu wissen. Ich meine, du kennst halt vielleicht nicht alle 12 Fahnen, aber du kennst vielleicht 3 oder 4 und hast auch die Möglichkeit, auszusteigen. Und die Frustration ist dann nicht so groß, weil du darfst dich ja entscheiden, irgendwann rauszugehen aus dem Spiel. Wogegen beim Kneipenquiz, es läuft die Zeit runter, der Stressfaktor geht hoch, irgendjemand labert dumm. 2 Leute haben schon längst die Laune verloren. Also es kann super viel Spaß machen. Bitte versteht mich da nicht falsch. Ich mag das Kneipenquiz total gerne. Aber für mich ist Smart 10 das belohnendere Spiel und das Spiel, bei dem ich mit weniger Frustration vom Tisch weggehe, wenn ich es eben mal nicht gewinne, weil ich ja doch ein paar Sachen weiß. André, aber es sieht so aus, beide Spiele kamen ja von dir. Ich glaube, du darfst das Zünglein an der Waage sein.
Ja, das Zünglein sein. Ja, ich hatte tatsächlich wirklich auch genau halt zwischen den beiden überlegt, zwischen Smart 10 und Kneipenquiz. Ja, der Unterschied, den ich nochmal sehe, ist halt, dass man bei Kneipenquiz vielleicht mehr das so wie einen gemeinsamen Abend erlebt. Und bei Smart 10 gibt es dann klar irgendwie ein oder ein Team, was gewonnen. Und dann ist halt die Frage, okay, was möchte ich jetzt? Und da bedienen die doch ja verschiedene Sachen, würde ich sagen. Ja, schwierig. Wie gesagt, ich war auch zwischen den beiden hin und her gerissen. Ja, machen wir es weiter.
Dann ist das Jacques Wiesel der heutigen Folge Smart 10 von Arno Steinwender. Noch einmal meine Empfehlung für die Mediathek des österreichischen Fernsehens, um sich so ein paar Folgen anzugucken, wenn ihr dann auch so ein paar Runden gespielt habt. Und ganz liebe Grüße an alle Leute, die mit mir schon Smart Hand gespielt haben. Hervorragend, wir haben es durchgekriegt. Yay!
Sehr gut. Ich möchte nochmal anmerken, ich bin kein Opportunist, nur weil ich von Star Trek auf Kneipenquiz zu Smart 10 gewandert bin. Das hat auch nichts damit zu tun, dass Olli mir 10 Euro per PayPal geschickt hat. Gar nichts.
Vielleicht, ja? Vielleicht, um das Ganze wieder irgendwie auszugleichen, werde ich mir jetzt ein Smart 10-Tattoo auf die Brust machen. André, vielen, vielen Dank, dass du uns deine Zeit zur Verfügung gestellt hast. Wir sind ja dafür bekannt, dass wir gern unseren Gästen am Schluss noch ein kleines Spiel anbieten. Hättest du denn Lust?
Ja, erstmal vielen Dank, dass ich hier sein durfte und mit euch ein bisschen über Spiele labern durfte. Und ja, ich bin offen, schieß los, Olli.
Ja, das tut mir jetzt leid für dich, denn wir haben uns was Neues ausgedacht. Aber JD, du wolltest noch kurz etwas einwerfen.
Ja, ganz kurz. Wir wollten noch Julia grüßen, bevor ich das vergesse.
Lass uns das doch mal machen. Komm, wir grüßen mal Julia. Hallo Julia.
Hallo Julia.
Julia, du weißt, wer du bist und wir mögen deine liebenswerte Art und Weise, uns nach jeder Folge eine Rückmeldung zu geben über deine Sprachnachrichten. Und deine Kritik nehmen wir sehr ernst und wir freuen uns über all die schönen Dinge, die du auch sagst. Und du bist sofort auch immer bereit, dann über deine Spielerfahrungen zu sprechen. Das ist immer ein sehr schönes Feedback, für das wir sehr, sehr dankbar sind. Und JD, ich glaube, du hast ja auch mit Julia beruflich zu tun, oder?
Ja, tatsächlich haben wir dieses Netzwerk mit den Lehrkräften, wo André übrigens auch mit drin ist. Und da ist Julia auch mit drin und sie wird am 6. und 7.7. nach Aurich kommen, wenn wir diese Veranstaltung haben.
Genau, Julia, auf diesem Weg unsere herzlichen Grüße und vielen, vielen Dank dafür, dass du immer bereit bist, deine Gedanken zu unseren Folgen zu äußern. Hoffentlich machst du das auch weiter so. Aber jetzt, André, kommen wir zu dir. Wir hatten schon Sell und Jenes, ein Spiel um Entscheidungsfragen. Wir hatten schon, wenn wir Gäste im Doppelpack im Studio haben, Toppi Toppi. Für dich haben wir uns etwas Neues einfallen lassen und diese Kategorie heißt Stimmt oder Stuss. Wir stellen dir gleich Fragen. Die können wahr sein, die können allerdings auch falsch sein und du sollst dich einfach entscheiden, haben wir da gerade Blödsinn gelabert oder ist das tatsächlich ein harter Fakt aus der Brettspielwelt? Das machen JD und ich abwechselnd. Und JD, such dir doch die erste von vier Fragen raus, die wir André stellen.
Ja, die erste Stimmt's- oder Stuss-Frage handelt von einem lieben Podcast-Kollegen vom Johannes. Liebe Grüße an dieser Stelle. Vom Brettspiel-News-Podcast. Und stimmt's oder Stuss ist es, dass Johannes von eben besagtem Brettspiel-News-Podcast nun dauerhaft als Mitarbeiter bei Board Game Circus eingestiegen ist?
Aber ja, da kann ich nur raten, ich sage mal, es stimmt.
Ja, tatsächlich, seit März 2004, genau, 24, ist Johannes Mitarbeiter bei Board Game Circus.
Und Johannes kümmert sich da so ein bisschen auch um den Social Media Auftritt und ist da jetzt fest involviert und ich freue mich total für ihn. Und wer sich da so ein Bild davon machen möchte, ihr kennt vielleicht schon den Podcast von Board Game Circus und wenn ihr ihn noch nicht kennt, dann solltet ihr ihn hören. Und dann könnt ihr auch Johannes und vor allen Dingen Daniel, den Mensch, der damals die Idee von Board Game Circus in die Welt gebracht hat, immer wieder im Austausch hören über ihre Spiele und über ihre Projekte. André, nächste Frage. Box and Stop ist eine neue Initiative, um den Menschen, die in der Paketzustellung arbeiten, während ihrer Arbeitszeit eine Pinkelpause zu ermöglichen.
Klingt ja wie Box and Stop, aber das wird so nicht sein. Ich sag, das ist Schluss.
Damit liegst du falsch. Nein, es ist tatsächlich eine unglaublich gute und sinnvolle Aktion, die sich die Leute ausgedacht haben, die hinter Skitter, diesem tollen Geschicklichkeitsschnipsspiel stehen, in die Welt gesetzt haben. Denn sie erkennen an, dass es für Paketzustellerinnen und Lieferanten total schwierig ist, auf ihrer Route mal eine kurze Pause einzulegen, sich mal kurz zu erfrischen oder einfach mal die Blase zu leeren. Und weil sie das als Grundbedürfnisse erkennen, haben sie sich einfallen lassen, dass man doch an seine Haustür einen Aufkleber kleben kann, auf dem Box and Stop steht Und das ist die Signalaufforderung für die Leute, die uns die Brettspielpakete bringen, eine Möglichkeit zum Pinkeln anzubieten, ohne diese ja teilweise dann doch grenzverletzende oder irritierende Frage zu stellen, dürfte ich mal ganz kurz bei Ihnen auf Toilette gehen oder sowas. Aufkleber an die Tür, zack, und du weißt, du kannst hier pinkeln. Box and Stop. Wer da ein bisschen mehr Informationen haben möchte, wendet sich an die Leute von Skitter, nämlich dem Ingo, oder geht direkt auf boxandstop.com und kann sich dort schlau lesen. Ja, bei uns wird's so einen Aufkleber an der Tür geben. Denn ich mag die Leute, die zuverlässig uns die Pakete bringen und immer dafür sorgen, dass ich an die neuen Spiele komme. Ihr seid wichtig, ihr seid toll. Vielen Dank.
Abgefahren, wieder was gelernt.
Bildungsauftrag zweimal heute schon erfüllt, Olli. Das wäre ein richtig guten Schnitt. Ja, wir haben unsere Kontakte bei Feuerland spielen lassen. Liebe Grüße an Inga. Auch ein Verweis auf unsere Feuerland-Folge. Und nachdem bei Feuerland ein Mini-Gloomhaven angekündigt wurde, soll es jetzt auch eine Mini-Arche Nova geben, bei dem ein Insektenhaus gemanagt werden soll. Heiße News? Stimmt's oder Schluss?
Also gehört habe ich nichts, deswegen weiß ich nicht, ob ihr mir da gerade einen Bären aufbindet. Und naja, aber
du hast auch gar nicht die heißen Connections zu Inga, muss man auch ganz klar sagen.
Das stimmt. Aber nee, ich sag, das ist Schluss.
Olli, sag mal.
Und das ist natürlich total Schluss. Was allerdings tatsächlich stimmt, ist, dass es so eine Mini-Ausgabe von Gloomhaven für die Hand geben soll, in so einer ultra kleinen Schachtel, also genau das Gegenteil von dem großen Gloomhaven. Ja. Und das soll noch in diesem Jahr rauskommen. Ich kann mir noch gar nichts darunter vorstellen, aber die Idee, dass es ein kleines Arche Nova geben soll, bei dem dann ein Insektenhaus gemanagt werden soll, ist natürlich totaler Stuss.
Interessant wäre übrigens, Olli, wenn diese kleine Schachtel auch 16 Kilo wiegt. Das würde mich sehr interessieren. Mit Wackersteinen oder so.
Und ich habe noch einen und dann bist du erlöst, André. Es gibt ja momentan eine Tendenz zu einem zu Spielen mit politischem Thema. Und bei Huch erscheint jetzt ein Spiel mit dem Namen Stichwahl. Und das ist eine Demokratiesimulation, also ein Brettspiel, das sich mit den Grundzügen einer parlamentarischen Demokratie beschäftigt, bei dem wir mit 2 bis 5 Personen quasi einmal Demokratie hautnah erleben können. Stichwahl. Stimmt's oder Stuss?
Also das glaube ich euch mal und sage, das stimmt.
Ja, es tut uns leid, das ist natürlich Stuss. Es wird bei Huch ein Spiel geben mit dem Namen Stichwahl, aber das ist ein Stichspiel mit Wahlthema und wir haben uns einfach da jetzt ein Blödsinnsthema dazu ausfallen lassen. Aber grundsätzlich denke ich, habt ihr wahrscheinlich auch schon diese Tendenz bemerkt, dass es momentan eine größere Anzahl an Spielen gibt, die seriöse politische Themen im Hintergrund haben. Nicht zuletzt ja auch, war es Weimar, das jetzt 2023 auf der Messe rausgekommen ist, dieser Riesenklopper, der mehrere Stunden in Anspruch nimmt. Ja, das war unsere Referenz dazu. Damit war es das mit Stimmts und Stuss unserer neuen Kategorie, die wir heute gerne mit Andrea ausprobiert haben.
Ja, ich glaube, dann war es das erstmal für heute, oder, Olli? Oder haben wir noch irgendwas auf dem Zettel?
Nee, der kleine Olli ist auch müde. Und ich glaube, ich muss ins Bettchen.
Da kriege ich schon 2. Dann, André, vielen lieben Dank, dass du uns deine Zeit geschenkt hast. Wie es die Tradition so will, seit 1753 sind die Gäste diejenigen, die nächsten GästInnen die 3 Themen vorschlagen. Und ja, wir würden dich einmal mehr bitten, 3 Themen mit Brettspielbezug dir auszudenken, die wir dann der nächsten Person oder der nächsten Personengruppe vielmehr präsentieren dürfen.
Alles klar.
Bleibt uns an dieser Stelle doch nur noch der Wumms, oder?
3
2
1